Hallöchen, hier ist Sebastian. Ihr kennt die generelle Situation. IT ist gefragt wie noch nie. Ja? Also alles spricht über Digitalisierung. Leute, die das können, die Erfahrung haben vor allen Dingen, sind gefragt ohne Ende, wird gut bezahlt und so weiter. Also kein Problem, einen Job zu bekommen. Dadurch, dass der Markt so zieht, haben sich natürlich viele das als Geschäftsmodell entdeckt und natürlich in diesen IT-Weiterbildungsmarkt. Das ist ein Riesenmarkt, ein Milliardenmarkt. Ja? Also es gibt dafür zig Zertifizierung. Und eben auch mittlerweile viele so Coding-Bootcamps. Ne? Also das ist auch nicht schlecht. Ja? Ich sag gar nicht, dass es schlecht ist. Ne? Also es gibt viele Open Source, Repositories auch, wo man auch so Coding-Challenges hat oder wo man gute Tutorials findet und so weiter. Das ist schon ganz gut, ja, um auch sich so ein Thema zu erschließen zum Beispiel. Ne? Und die suggerieren ja so ein bisschen, dass jeder eigentlich in so ein paar Wochen dieses Softwareentwicklung lernen kann. Und ich meine, wenn man sich das mal anguckt, wenn man jetzt zum Beispiel mal irgendwie so ein Einsteigerbuch nimmt, also was haben wir hier irgendwie, hier genau, sowas hier, Java zum Beispiel, Programmieren in Java zum Beispiel, ein Einsteigerbuch, oder was haben wir hier noch? Habe ich jetzt nicht alles irgendwie, aber ich, JavaScript, das hier mal, ich will die jetzt nicht empfehlen, aber solche typischen Dinger, ja, so ein Referenzhandbuch. Und da fängt man jetzt an, so die ersten Kapitel zu lesen. Geht eigentlich, ja. Man versteht dann die Syntax schnell, ne? Also was gibt's denn da groß jetzt? Zum Beispiel bei so einer klassischen imperativen Sprache, da hat man halt irgendwelche Zuweisungen, also so eine Variable, da wird kein was zugewiesen werden. Dann hat man sowas wie eine Bedingung, if irgendeine Bedingung, also if x größer 5 oder was, dann tue das, else das. Man hat Schleifen, also tue so lange was, wie die Bedingung erfüllt wird. Man hat Funktionen, damit kann man halt quasi, hat man eine Interface, also Parameter, den man dem übergeben kann. Und dann halt so ein Body, der halt ausgeführt wird. Und dafür kann ich diese Parameter auch verwenden. Und dann gibt die irgendwas zurück eventuell, wenn's eine Funktion im eigentlichen Sinne ist. Ja. Und halt noch ein paar andere Sachen, klar, aber eigentlich schnell gelernt. Ja. Warum ist das jetzt kompliziert? Objektorientiert kommt noch Objekte und Klassen dazu und so weiter, aber so. Kann coden. Na. Das Schwierige ist aber, also das, was es schwierig macht, ich meine, das irgendwie so ein Programm hinzupacken, ist kein Problem. Ja. Hello World ist schnell geschrieben. Aber das Schwierige ist es, in Produktion zu bekommen. Ja. Das heißt, die schwierigen Sachen sind eigentlich, also erstmal natürlich, wenn die Features komplizierter werden, dann ist es natürlich, dann wird es natürlich auch aufwendiger. Und wenn man sich überlegt, ja, ich will jetzt zum Beispiel irgendwie so eine Web-Applikation bauen, dann muss ich schon drüber nachdenken, wie kommen da irgendwelche Requests an, was ist da Frontend, Backend, also ich habe da schon so eine Art Strukturierung in verschiedene Teilkomponenten und da muss man sich schon drüber nachdenken, wie kommunizieren die jetzt miteinander und jetzt kommt's halt, ja, dieses Ganze, sobald ich so einen Monolithen verlasse, also so eine Codebasis und schon verschiedene Komponenten habe, die miteinander reden, komme ich sofort irgendwelche Dinge rein, die meine Zuverlässigkeit beeinflussen. Also ich kann einfach nicht davon ausgehen, dass diese Komponente, mit der ich jetzt rede oder von der ich auch eine Antwort erwarte zum Beispiel, auch immer verfügbar ist. Die kann abschmieren, die kann fehlerhaft sein, die kann irgendwie abschmieren. Es kann auch sein, dass die mir gar nicht unbedingt gehört, ja, dass die vielleicht ein anderes Team macht, diese eine Komponente und ich kümmere mich um das. Und es gibt einen bestimmten Vertrag zwischen denen. Also ich treffe bestimmte Annahmen, was ich da zurückbekomme oder wie die das interpretiert, was ich dem Ding schicke. Und das kann sich auch ändern. Wie kann ich sicherstellen, dass das so gekapselt ist, dass ich möglichst unabhängig davon meinen Krams entwickeln kann und ohne das andere zu beeinflussen oder zu viele Annahmen zu treffen, was die andere Komponente anbetrifft. Aber hauptsächlich auch diese Zuverlässigkeit. Wie kann ich sicherstellen, dass ich da immer eine Antwort kriege oder wie kann ich machen, wenn das Ding mal down ist, dass es trotzdem nicht das ganze System insgesamt in Gefahr läuft? Wie kann ich bestimmtes SLOs, also bestimmte Bedingungen, die der Kunde am Ende an das System stellt, einhalten? Ja? Wie anderes Beispiel, ich muss irgendwie einen Zustand sichern. Ich schreibe irgendwas in Datenbank zum Beispiel. Wie kann ich sicherstellen, dass wenn jetzt während des Schreibvorgangs zum Beispiel mein System abschmiert, Stromausfall oder was der Geil war, oder ein Fehler, also Überlauf oder keine Ahnung, irgendein Fehler halt im Software, dass dann ich trotzdem keinen inkonsistenten Zustand bekomme, der das ganze System in Gefahr bringt. Oder das vielleicht, also, oder kann ich vielleicht, nachdem der wieder hochgefahren ist und halt irgendwie merkt, das hat nicht geklappt und ich schicke es nochmal, den Request an die Datenbank, kriege ich dann irgendwas Korruptes oder klappt das? Ist es okay, wenn ich, muss ich direkt das Ergebnis zurückbekommen? Oder kann ich so eine eventual consistency, also nicht eventuell, sondern ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Also ist es okay, wenn es irgendwann abgedatet ist, aber ich habe keine speziellen Constraints an wann, ja, oder vielleicht nur eine Maximalzeit bis wann. Muss aber jetzt nicht im direkten zeitlichen Zusammenhang sein. Ist es okay, wenn ich eine Nachricht schicke an ein anderes System und dann führt das dann halt irgendwann aus? Was aber, wenn das inzwischen abschmiert und die Nachricht verloren geht oder so, muss ich vielleicht noch einen zweiten Request machen, um zu checken, ist es gelaufen? Und nach einer bestimmten Zeit sagt er mir dann, okay, hier muss ein Fehler passiert sein. Wie kann ich das überhaupt überwachen? Wie kann ich überwachen, wenn ich muss ja gerade bei einer modernen Web-Applikation zum Beispiel, wenn es viele Requests gibt, die Kunden kaufen viel zum Beispiel, dann muss ich bestimmte Lastspitzen abfangen können. Und das müssen meine Systeme aushalten. Da muss ich eventuell dafür sorgen, dass automatisch das System hochskaliert. Solche Dinge, ja, merkt ihr schon. Das Ganze so in eine Architektur zu überführen, die robust genug ist mit diesen ganzen verschiedenen Anforderungen, dieser ganzen Unsicherheit, die Unsicherheit umzugehen, also quasi auch die Annahmen, die man an so ein System trifft, zu reduzieren. Also bei Monolithen, da hat man unheimlich viele Abhängigkeiten untereinander und unheimlich viele Annahmen, die man trifft, aber die sind halt gekapselt in diesem Monolithen. Und sobald das so ein entkoppeltes System ist, und das will man ja eigentlich in der heutigen Architektur, um halt auch skalierbar das Ganze zu halten, muss man die möglichst so kapseln, dass möglichst viele Annahmen, dass möglichst wenige Annahmen an das Gesamtsystem getroffen werden, möglichst nur innerhalb dieser Kapsel halt bleiben. Und alles andere sind halt Kontrakte, die zwischen den Services geschlossen werden und die, ja, dann und die dann relativ robust sind. Und trotzdem muss ich immer noch gucken, ist die Nachricht auch angekommen? Was mache ich, wenn die zurückkommt und so weiter? Und dann stellt euch noch vor, auch sowas wie, wenn ich einen weltweiten Service habe, zum Beispiel, das läuft auf AWS. AWS, ja, weltweit zum Beispiel, ja. Das stellt euch sowas wie Google vor oder wie Amazon selber, AWS, ja. Die haben einen weltweiten Service. Da spielen schon sowas Überlegungen wie die Latenz eine Rolle. Wenn jetzt ein Kunde in Amerika das Ding abruft und mein Server steht aber in Europa, gibt's auch Lösungen für sowas wie Content Delivery Networks, die dann zum Beispiel den Content rüber cachen nach Amerika und dann ruft er eigentlich die Seite ab die näher an ihm dran ist. Sonst ist die Latenz schon zu lange, wenn die erst über den Atlantik laufen muss und so weiter. Das sind alles Beispiele, aber das soll euch so ein bisschen demonstrieren oder klar machen, warum das eigentlich komplizierte Software zu bauen. Ja, das macht's schwierig. Es macht nicht schwierig, erstmal diese Einstiegssyntax und Semantik von einer Sprache zu lernen. Das geht ruckzuck. Wobei man da auch viele Subtilitäten hat, und das merkt man dann auch erst, wenn man eine Weile programmiert hat, dass die Semantik manchmal unter bestimmten Edge-Cases gar nicht so klar ist. Ja, das merkt man manchmal erst, wenn man es ausprobiert. Also gerade bei Python ist es manchmal haaresträubend. Fragt sich manchmal, warum verhält das sich so? Finde ich zumindest. Da ist so eine stark typisierte Sprache wie Java oder Scala oder irgendwie sowas natürlich viel vorhersagbarer, finde ich. Ja. Aber dafür hat Python andere Vorteile. Zum Beispiel, dass man halt sehr dynamisch ist und leicht experimentieren kann und so weiter. Aber das sind so, nur um euch einen kleinen Einblick zu bekommen, warum eigentlich Softwareentwicklung schwierig ist und warum es am Ende so hoch bezahlt ist.